Samstagabend kurz nach 9, Radio Powerwelle aus Gelsenkirchen meldet sich mit seinem Szenemagazin Backstage. Und heute in der Backstage haben wir ganz viel zum Gladbecker Geiseldrama. Meinungsäußerungen, Information und Musik. Und wir fangen an mit meinem alten Song Lied für Silke.
Jeder konnte dich tapfer lächeln sehen. Du hast bis zuletzt auf dein Glück vertraut. Die Frage ist, wer hat dich wirklich umgebracht? Du hast diese Straße nicht gebaut. Es war ein Auto auf der Bahn, wo die Entscheidung fiel. Denn seine schicksalhafte Fahrt, sie führte nicht ans Ziel. Da waren Männer auf der Flucht, wollten ein schöneres Leben, doch wurden sie bereits besucht, konnten sich nicht ergeben. Sie hielten Geiseln Tag und Nacht, glaubten auf diese Weise, entkämen sie der Übermacht. Ein Opfer starb schon leise. Jeder konnte dich tapfer lächeln sehen. Du hast bis zuletzt auf dein Glück vertraut. Die Frage ist, wer hat dich wirklich umgebracht? Du hast diese Straße nicht gebaut. Sagt man außer Sicht, mit Chance sich zu verbergen. Doch trauten sie ihren Verfolger nicht, sie wollte noch nicht sterben. Dann schließlich hob was unbedacht die Polizei die Waffenhand. Ich grüße dich und wünsche dir Glück. Dich hätte ich gern gekannt. Jeder konnte dich tapfer lächeln sehen. Du hast bis zuletzt auf dein Glück vertraut. Die Frage ist, wer hat dich wirklich umgebracht? Du hast diese Straße nicht gebaut. Jeder konnte dich tapfer lächeln sehen. Du hast bis zuletzt auf dein Glück vertraut. Die Frage ist, wer hat dich wirklich umgebracht? Du hast diese Straße nicht gebaut.
Das war das Lied für Silke in der Version von 1988. Und da stand ich nicht alleine da. Also in der heutigen Backstage habe ich einen speziellen Gast, den Matthias. Hallo Matthias.
Hi Jürgen.
Grüß dich. Ja, du hast ja damals lupenrein die erste Stimme im Chor übernommen, ne? Und hast mir auch so ein bisschen bei dem Song geholfen, ne? Eigentlich sind Protestsongs ja nicht so deins.
Ja, das stimmt. Ich komme zwar aus der Songwriter-Ecke, aber eher aus der Country-Musik. Und die ist eigentlich nicht so dafür bekannt, dass man politische Sachen dort verarbeitet.
Aber deine damaligen Ideengeber wie Waylon Jennings und so waren ja jetzt aber auch nicht so die angepassten Country-Typen mit den weißen Anzügen.
Nee, das war eher so die Outlaw-Country-Musik. Ne? Billy Joe Shaver, Waylon Jennings, die haben so eine Mischung aus Country, Rock und teilweise auch Blues-Elemente reingebracht. Und das ging dann ganz anders ab als bei der Country-Musik.
Erdiger, grooviger,
ja,
irgendwie authentischer. So, ich bin ja auf diese Musikrichtung damals auch aufmerksam geworden. Wir hatten ja in der Weile zusammen studiert, damals noch in den 80ern, und hatten schon einige Jahre hinter uns. Und als das gerade so abflachte in der Uni und die Leute dann sich mehr auf ihr Studium konzentrierte, da kam dann dieses Geiseldrama und mein Protestsong. Aber wir hatten ja auch schon eine ganze Menge anderer Songs im Ärmel. Du zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als wir die Vorlesung verpasst haben und irgendwo Gitarre gespielt haben.
Ja, gegenüber vom Kopierraum haben wir mal gesessen auf der Heizung.
Ja, da war die Akustik gut, ne?
Genau, die Akustik war gut und wir hatten bald auch so eine Art Fanbase, ne?
Ja, es gab nette Mädchen, ne?
Ja, auch. Ja, du bist einer davon, bist ja heute verheiratet, ne? Ja, und gut, ich fand zunächst, nachdem ich gehört habe, was du da so machst, habe ich auch festgestellt, Country-Musik hat was. Und wir sind hier in Deutschland nur nicht so richtig für die echte Country-Musik sensibilisiert, sondern nur für den Country-Abklatsch, ne? Tom Astor und wie sie alle heißen. Ja. Einer ist schon tot, Mutter Gabriel, ne?
Das stimmt, das stimmt.
Obwohl, der war gar nicht schlecht, ne?
Ja, der hatte das richtige Feeling für die Musik gehabt, ne?
Genau.
Ja, und, mich genau. Hat mich damals immer als J.R. bezeichnet. Ne?
Ja, genau.
Da muss man den Hörern sagen, J.R. war ja damals der Filmbösewicht der Ewing Oil Company von Dallas, also einer Fernsehserie, die damals sehr populär war.
Damals in der Uni ist der Matthias oft im vollen Cowboy-Outfit aufgelaufen, und zwar nicht im Karnevalskostüm. Das waren echte Country-Sachen aus dem Shop.
Ja, Boots, ne? Und ja. Stetson Hat. Ja, ganz gut.
Oder wenn es da mal was zu klären gab, dann bist du auch schon mal voll uniformiert da aufgetaucht. In der
Uni. Ja, ich weiß nicht, ob man das als Uniform betrachten
genau,
kann.
Genau, aber das war natürlich total unpolitisch, ne? Eher poetisch, ne? Ja, jetzt hast du dann auch heute einen Song nochmal für unsere Hörer neu aufgenommen, der auch aus den 80er Jahren stammt, wie meiner ja auch Lied für Silke.
Ja.
Aus dem auch eine Utopie schildert, wo es nicht ganz so blutrünstig zugeht.
Ja, ne, weil ich auch die Songwriter, so wie Townes Van Zandt, Kris Kristofferson, sehr gut finde und auch durch beeinflusst wurde. Da habe ich zu der Zeit auch ein Lied komponiert und gespielt, gesungen, das sich so ein bisschen auf die Realität und die schlimmen Ereignisse damals bezieht, aber nicht so direkt wie dein Lied für Silke, sondern eher so ein bisschen abgehobener, ne? Flucht aus der Realität in eine bessere Traumwelt. Ne? Und da habe ich den Song damals Dreamland genannt und auch geschrieben. Der ist also auch aus der Zeit.
Genau. Neu aufgenommen. Wir haben mal gerade die beste Version rausgesucht. Extra für unsere Hörer hier im Sendegebiet.
Matthias Abraham mit seinem Song
Dreamland.
Away, and you may ask if I can could show you the way, but it's not east, and it's not west. It's in my heart and in my mind.
Matthias Abraham war das mit Dreamland. Und Matthias war ja auch der Kollege, der mir damals zur Seite stand, als zwei Reporter einer großen Hamburger Illustrierten bei mir auftauchten und uns zum Geiseldrama befragten. Auslöser war das Lied für Silke, das ich an die Angehörigen der verstorbenen Geisel Silke Bischoff geschickt hatte. Ja, Olli Olszewski aus Gladbeck-Brauk, du bist mein alter Nachbar. Du hast ja damals alles mitbekommen, was bei uns so lief. Ich bedanke mich, dass du mich auch jetzt hier befragst. Ich befrage dich, du befragst mich. Und wir haben ungefähr den gleichen Wissensstand, was damals das Gladbecker Geiseldrama so anging, richtig?
Ja, Jürgen, hör mal, das war ein Ding gewesen. Ne? Ich meine, das kriegt man nicht aus den Knochen. Also ich habe das nie vergessen können. Ja, ich habe ja hier einige Leute so mitgekriegt, die wollten sich ja gar nicht äußern. Ne? Aber vielleicht sag du doch mal, du hast ja auch mit welchen gesprochen oder... Durch deine Stadtspiegel-Annonce hast du ja auch welche erreichen können. Das war ja auf der Titelseite gewesen. Und da kamen ja bis gestern noch Geschichten, ne? Die du vortragen kannst.
Ja, das ist richtig. Da gab es diese Dame, die ja heute in Gladbeck lebt, damals aber in Essen. Und die mit ihrem damaligen Mann, einem italienischstämmigen Gatten, daher hat sie auch einen Doppelnamen, immer regelmäßig nach Italien gefahren ist. Und unmittelbar nach der Geiselnahme, da gab es ja richtig was auf die Glocke. Da wurde der Mann von hinten angeblinkt auf der Italienreise, rechts ran auf dem Rastplatz und dann hat ein Italiener den Herrn verprügelt. Also den Gatten der Dame, die heute zu uns mit dieser Information rüberkam. Ja, und warum das alles? Essener Kennzeichen, Deutschlandschild reicht, ne? Denn der kleine Italiener, der aus dem Omnibus geworfen worden war in Bremen, der war der Auslöser, ne? Und eine Geschichte, die ich erstmal komisch fand oder zumindest ja nicht nur traurig, sondern irgendwie auch ja peppig. Aber die Dame, die heute in Gladbeck lebt und mittlerweile ihren Mann auch schon eingebüßt hat, hat doch darum gebeten, das nicht so lustig zu finden, weil es eine Belastung war damals. Ja, die grüße ich dann hiermit auch und ich bedanke mich auch für die Geschichte, ne?
Ja, also ich kenne diese eine Geschichte hier, da gibt es ja diese Liedermacher in Gladbeck, ganz engagierter Bursche, ne? Der hat immer noch die gleiche 70er-Jahre-Frisur wie früher, ne? Und macht ganz viel mit Gitarre und Gitarrenlehrer und die Kirche ist ja da immer zugange, ne? Aber auch dieser alte Liedermacher, der hat gesagt, nee, Jürgen, also bei aller Sympathie, aber über das Gladbecker Geiseldrama, da ehrlich, da will ich dann doch nicht mehr so gerne sprechen. Ganz ehrlich, also ich finde, das ist auch keine gute Werbung für die Stadt Gladbeck. Wir haben hier so viele andere Sachen, über die man sprechen könnte und ja, hast du den dann nicht in deine nächste Radiosendung eingeladen?
Ja, ist genau richtig, Olli. Also ich habe ihn eingeladen und ich habe auch einen Mitschnitt gemacht von seinem jährlichen Konzert. Dolle Sache, also sehr rührselig zum Teil, weil es war das letzte Konzert. Also sein Veranstaltungsort wird leider abgerissen und da müssen wir in der Zukunft mal gucken, wo man das stattfinden lässt. Das stimmt.
Ja, und ein anderer Mensch, der auch gar nicht sprechen wollte, obwohl er sich für geschichtliche Sachen doch total interessiert, ist der alte Professor von Wittringer Wald. Also der sagte, nee, also als hier der Hubschrauber übers Haus kreiste, ne, habe ich meiner Frau direkt gesagt, die soll die Wäsche reinholen. Ne, habe alles zugemacht, Fenster und Türen. Und sagte auch, ich habe mir sogar noch was in die Ohren gesteckt. Ne, und auch jetzt, 30 Jahre später, wollte der mit dir darüber nicht sprechen. Ne, Jürgen, war nichts zu machen. Ne? Wie zugenietet der Mann.
Ja, eine Geschichte kam dann auch von einer Dame, die damals zum Zeitpunkt des Bankraubs gerade ihr Auto geschrottet hatte und ihren damaligen Mann gebeten hatte, mal bei der Deutschen Bank vorbeizuschauen und einen Kredit aufzunehmen für ein neues Auto. Reicht ja dann, wenn du morgen früh zur Deutschen Bank gehst, nach Rentfort Nord an der Schwechater Straße und er sagte, komm, was ich heute erledigen kann, mache ich jetzt.
Ja, und dann hatte er noch mit dem Geldberater in der Deutschen Bank gesprochen und hat dann so rein scherzhaft gesagt, na, ist denn hier noch nie was passiert? Ne? Und daraufhin hatte der Schalterbeamte damals zu ihm gesagt, ja, wenn was passiert, dann geben wir lieber das Geld raus, es ist sicherer. Ne? Aber bisher ist hier noch nie was passiert. Ne? Ja, und am nächsten Morgen passierte dann dieser Überfall, der ja dann sehr bekannt wurde. Und aufgrund einer Vielzahl von Sachen, die da schiefgelaufen waren, dann eben auch sehr lange ging und unter dem Namen Gladbecker Geiseldrama dann ja eigentlich auch ins Geschichtsbuch eingezogen ist.
Jo, jo, der alte Studiendirektor jetzt, ne? Den hast du mal gedacht, den fragst du mal, ne? Weil dem war das ja gelungen, sogar mal hier für seinen Geschichtsleistungskurs den damaligen Bundespräsident nach Gladbeck zu lotsen, ne? Aber sagt er, nee, Jürgen am Telefon, das geht auch nicht klar, weil... Ehrlich, ich bin in der Thematik gar nicht so richtig drin und ich komme ja auch nicht so wirklich aus Gladbeck. Also, und nee, um da jetzt profunde Aussagen zu machen, hat er also auch abgewimmelt quasi, Jürgen, ne?
Naja, abgewimmelt ist zu hart. Ich meine, wenn man zu einer Sache nichts Richtiges beisteuern will oder kann, dann sollte man das auch nicht tun, das ist schon korrekt. Ja, jetzt eine Sache an dich, Olli Olszewski. 30 Jahre ist es her. Was ist passiert? Hat man das zugelernt? Ich meine, wir haben gehört, der Presserat hat seinen Mitarbeitern mittlerweile empfohlen oder vorgeschrieben, künftig nicht mehr in kriminelle Handlungen einzugreifen. Ist ja klar. Die Polizei ist, glaube ich, auch inzwischen besser vernetzt, auch durch die moderne Technik, ist ja auch klar. Olli, was kann man daraus lernen? Wir persönlich, hast du da eine Idee?
Ja, was kann man daraus lernen? Also ich persönlich, ich habe mir überlegt, ich überfall keine Bank. Ne? Man hat ja hier gesehen, so ein Ding kann aus dem Ruder laufen, ne? Da wird aus der Bank überfallen, Kidnapping, ne? Und kann dann über 60 Stunden gehen. Ne? Musste dann der Presse Rede und Antwort stehen und der Polizei, jedenfalls damals war das so, muss entwischen der Polizei natürlich, also mit dir hast du nicht so viel Gespräche. Muss gucken, wenn ein Scharfschütze auf dem Dach sitzt, dass du immer schneller ziehst, ne, oder rechtzeitig dich ducken tust. Also ich würde sagen, so ein Ding hier, so ein Banküberfall, für mich kommt sowas nicht in Betracht.
Ja, für mich natürlich auch nicht. Olli Olszewski, ich danke dir für dieses Gespräch.
Alles klar, Kumpel.
Samstagabend in Gelsenkirchen, die Backstage, und ich bin zu Gast bei der Familie Jatzombek in Bottrop-Kirchhell. Und der Herr Jatzombek, Vorname Günther ohne H, der hat nämlich mir eine Beobachtung geschildert. Der Ausgang des Gladbecker Geiseldramas hat ihn nämlich wie feucht erwischt. Herr Jatzombek, wie kam das? Wie kamen Sie an das Geiseldrama?
Ja, also an dem besagten Tag rief mich morgens meine Mutter an und sagt, Junge, komm mal schnell vorbei, hier wird geschossen.
Wo wohnte die denn? Wo wurde denn da geschossen?
Meine Mutter wohnt in Gladbeck-Grenfort, Schwechater Straße 38, im Hochhaus 8. Stock.
Ach, das heißt, wo unten drin die Deutsche Bank war, die überfallen wurde.
Richtig.
Ne? Das war am 16. August vormittags. Und so Schüsse für eine alte Dame. Die war damals so alt wie Sie jetzt, hatten Sie gesagt. Ne?
Richtig, ja.
Also in den
die frühen 47, 70ern. Ne? Genau, ja.
Genau, 47 umgedreht, ne? Und dann haben Sie dann versucht zu helfen, hatten Sie mir ja schon geschrieben. Wie lief das dann weiter?
Ja, dann bin ich sofort ins Auto gestiegen, habe gesagt, Mutter, ich komme vorbei, und bin ins Auto gestiegen, und schon an der Schwechater Straße war alles abgesperrt, und dann bin ich einfach reingefahren, und dann kam doch die Polizei und sagte, Sie können hier nicht weiter, hier ist ein Banküberfall. Und ich sag mal, meine Mutter rief mich gerade an, dass da geschossen wird, und die hat so ein bisschen Angst. Ja, sagt sie, trotzdem, wir können Sie hier aus Sicherheitsgründen nicht durchlassen.
Leider konnten Sie Ihr Handy nicht aus der Tasche ziehen.
Wir hatten noch keins.
1988, ne? Und nee. Genau, und da hatte man diese Pusten, diese Funkgeräte mit den Antennen zum Rausziehen, aber sowas hatte die Mutter wieder nicht. Ne?
Nein, und ich hatte das auch nicht.
Auch nicht?
Nein.
So, wie ging es dann weiter?
Ja, dann bin ich wieder zurückgefahren und habe vom Geschäft aus mit der Mutter telefoniert.
Aber waren Sie noch berufstätig natürlich zu der Zeit, ne? Wer hat denn so lange auf den Laden aufgepasst?
Ja, meine Frau, die war
ja auch hier Geschäft. Sitzt, aber weil so weit vom Mikro weg ist, sich im Moment noch bedeckt hält, okay?
Ja, und Dann sage ich, wo stehst du denn jetzt oder wo warst du denn? Ja, auf dem Balkon, da kann ich doch alles gut beobachten. Ja, ich sage, dann gehen wir erstmal vom Balkon runter aus Sicherheitsgründen.
Genau.
Ja, aber da war sie ja auch, sie hat ja das Telefon gehört. Genau. Denn Balkon und alle Türen waren offen, dann hört sie auch das Telefon.
Und sie wohnt im 8. Stock?
Sie wohnt im 8. Stock,
ja. Ja gut, dann, ja, und das halt ja da auch alles unheimlich. Jetzt haben... Es wurde ja jetzt auch dieser Film gedreht, auf den wir ja jetzt heute gar nicht so genau eingehen. Der kommt ja dann 4 Tage nach dieser Ausstrahlung hier.
Ja.
Und das war die letzte Chance, weil, wie ich gehört habe, wird das jetzt abgerissen, das ganze Ding da. Ne?
Das ist richtig. Also
das ganze Zentrum, es ging wohl nur um die Finanzierung des Abrisses.
Ja.
Und demnächst ist das schon Geschichte. Ne? Also nicht nur Geschichte, dass das Geiseldrama, sondern auch die ganzen Gebäude da sind dann weg. Ne?
Das ist richtig, ja.
Ja, ist vielleicht auch gut, ne? Eine alte Bausünde, die war ja groß geplant und hat dann im Endeffekt ja auch, wie in allen Bausünden, nicht nur Gutes hervorgebracht. Ne? Ja, ein großer Leerstand ist da auch. Also die Filmgesellschaft musste kaum irgendwelche Ladenbesitzer nach Hause schicken. Es gab gar keine mehr. Alles leere Fenster. Ne? Das ist auch der Grund dafür, dass an solchen Orten dann gerne gedreht wird. Ne?
Naja, meine Mutter ist auch in Rennfort Nord alt geworden, ist auch dort gestorben. Sie hat die Mit 83, 84 ist sie dann ins
Seniorenheim
gegangen. Das war bis vor 8 Jahren.
Heißt also, gestorben. Die Mutter ist quasi eines natürlichen Todes gestorben. Sie hat trotz der Ereignisse und dem Schusswechsel ihres Erachtens keinen bleibenden Schaden von der Sache.
Nein, gegeben. Absolut nicht.
Gut, wie es dann weiterging, wir hatten ja auch gerade schon, es gab ja ein Vorgespräch, wir hatten auch gerade schon gesprochen unter lebhafter Teilnahme ihrer Frau. Wie sieht man das jetzt? Jetzt sind wir 30 Jahre älter. Ich war damals Student, jetzt bin ich schon selber kurz vor der Rente, wie die Zeit vergeht.
Ja.
Und mir hat das damals auch genau wie Ihrem Sohn, wie Sie gerade sagten, sehr leid getan, dass noch unnötigerweise die blonde Frau auch noch geopfert wurde, bei dem Schusswechsel in der Nähe, wo Sie auch manchmal sind mit dem Auto.
In Rösrath, da ist sie ja ums Leben gekommen. Und,
kurz vor der Landesgrenze,
Da kommt man ja über die A3, ja, immer, wenn man nach Frankfurt unterwegs ist. Vorbei.
Genau. Und dann denkt man dann dran.
Da denke ich stets dran, das ist wahr.
Gut. Jetzt aus heutiger Sicht, ich meine, unbenommen ist, dass die beiden Geiselnehmer irgendwie kriminell waren und die ganze Sache dann auch noch ausartete. Wer hat denn aus Ihrer Sicht nur so als Privatmeinung in der ganzen Sache eigentlich richtig gehandelt oder umgekehrt? Was meinen Sie, wo wurden die größten Fehler damals gemacht, Ihrer Meinung nach?
Bei Geiselnahmen, da ist die Polizei auch immer vorsichtig. Mit Zugriff und so weiter.
Gab es ja einige Gelegenheiten, die ausgelassen worden waren. Ne?
Ja, sicher in Köln, als sie sich so großartig interviewten und interviewen ließen. Da hätte man an für sich einen leichten Zugriff machen können. Aber
oder wenn einer Pommes holen war, ne, in Bremen, und der andere saß da allein und die Konzentration ließ auch langsam nach.
Natürlich, es waren sicher Möglichkeiten, das irgendwie zu Ende zu bringen, ohne großen Schaden. Aber
man ist nicht in der Haut drin, man macht selber beruflich was anderes für beide, ne? Und man ist weder Polizist noch Journalist, ja, ein bisschen Journalist bin ich auch, aber da gibt es so eine Art Ehrenkodex, was man eigentlich nicht macht. Und was man nicht machen soll, ist Kriminellen noch Tipps zu geben. Ne? Das ist eigentlich ein Ehrenkodex. Ne?
Das ist richtig, ja. Man hat die Anfänger sich auf einen Sockel gehoben, wo sie nicht hingehörten.
Und mir ist auch aufgefallen, deswegen habe ich ja diese Zeitungsannonce auch geschaltet, weil man, ich kenne ja schon jede Menge Leute in Gladbeck, ne? Ich bin ja da auch beruflich unterwegs und ich habe gestaunt, wie wenig Leute bereit waren, mit mir zu reden, ne? Weil die sonst immer was wollen, ne? Entweder für ihre Band Werbung machen, ich mache eine Musiksendung und so weiter, und dass diesmal selbst alte Musiker sagten, nee, Jürgen, lass uns damit in Ruhe. Wir finden überhaupt nicht gut, dass Gladbeck immer mit diesem Geiseldrama noch in Verbindung gebracht wird. Das geht alles wieder von vorne los. Glaube ich nicht.
Da kann auch Gladbeck nichts für. Das hätte genauso gut
in Bottrop
sein können.
Oder Gelsenkirchen
oder Duisburg. Ja, in Duisburg, da passiert auch so.
Da kommt noch die Mafia dazu.
Ja, natürlich. Nein, also da hat der Name Gladbeck in keiner Weise.
Nein.
Der Anruf in den Anstrich.
Und Sie haben ja auch mit mir gesprochen und man sieht ja auch hochseriöse Bürger, die wissen auch Bescheid, wie jetzt Sie, Herr Jatzombek. Ne? Und
Ich bedanke mich für das Interview, Herr Jatzombek. Ja. Wünsche mir, alle wären so informativ. So, ich schüttle mir Herr Jatzombek jetzt hier an. Ne? Die Bottropper sehen sowas immer gerne im Radio. Und wünsche noch einen schönen Abend. Ne?
Ihnen auch, danke.
So, hier ist immer noch die Backstage mit der Sondersendung über das Gladbecker Geiseldrama und ich spreche jetzt mit Lars Pizonka aus Gladbeck, der damals ein Jugendlicher war und der erzählt uns jetzt erstmal, wie es damals zuging, 1988. Sie sind ja damals auf den Banküberfall aufmerksam geworden, Sie waren da vor Ort, wie war das denn?
Ja, wir wohnen in haben damals gewohnt in der Schmecherter Straße.
Sie mit Ihrer Familie, weil Sie ja noch zu Hause wohnten.
Genau, ich war damals noch 13 Jahre alt. Hab noch bei meinen Eltern gewohnt und wir haben direkt gegenüber von dem Geschäftszentrum gewohnt. und dadurch direkte Nähe zu Bank und zu dem ganzen Zentrum da gehabt. Ja, und irgendwann in den Sommerferien morgens gab es auf einmal eine Menge Lärm draußen und ein Knall. Also ich wusste nicht, was das war, hat sich dann nachher erst als ein Schuss rausgestellt. Ja, und so kam die ganze Geschichte dann ins Rollen. Ich bin wach geworden, also durch den Lärm wach geworden, habe aus dem Fenster geguckt und so noch ganz verschlafen als 13-Jähriger sehe ich auf einmal einen Polizeiwagen da stehen und zwei Polizisten auf dem Boden liegen, die wohl Deckung gesucht haben, bis dann so nach und nach klar wurde, dass im Geschäftszentrum irgendwas los sein muss.
Und dieser Knall war dann auch schon bereits Pistolenschuss, ne?
Genau, ja, ich weiß jetzt nicht von wem, ob es
ja, ist klar.
Von den Bankräubern war oder von der Polizei selber, aber das ist wirklich in Erinnerung,
ja, ja.
So laut war.
Bisher stimmt alles. Wir hatten ja am 16. August Ferien, das ist korrekt. Genau. Und da schläft man natürlich um 8 Uhr noch. Und die haben ja kurz vor Öffnung der Bankfiliale, sind die ja quasi, ich glaube, durch den Lieferanteneingang, also durch den sind die da raffinierterweise mit 2 Mann rein. Ja, und was waren das für Gefühle? War das erstmal Verblüffung, Verwirrung? Was ist denn das für ein Knall oder war das Angst?
Nee, also Angst kam erst viel später im Laufe des Abends oder Nachmittags dann. Erstmal war das Verwunderung, was da los ist. Und als dann auf einmal immer mehr Polizei kam und immer mehr abgesperrt wurde, das ist so Abenteuer, wie das für so einen 13-Jährigen halt ist.
Das müssen Sie mir mal helfen, Herr Pizonka. Und zwar, die fuhren ja nachmittags schon bei mir vorbei. Also Richtung, da in Brauk kannten die wohl so einen Grill, da haben sie sich erstmal satt gegessen. Warte mal, wie lange war das denn jetzt, dieses ganze Tumult da in dem Zentrum ungefähr? Ging morgens los.
Morgens direkt los, 8 Uhr oder was?
Ja.
Bei uns vorbeigefahren sind die dann so, ich weiß jetzt nicht genau, 19, 20.
Ja, ja, es wurde schon dunkel langsam, aber war ja Sommer. War ja Sommer.
Dunkel.
Ja.
War allerdings noch hell genug. Ja.
Also war das dann, ging über 10 Stunden?
Tag war das auf jeden Fall.
Die Verhandlung, ne? Über 10 Stunden und das Ganze hin und her. So, dann sagten Sie, wenn ich Ihre erste E-Mail richtig gelesen habe, dass das SEK bei Ihnen im Haus irgendwie einen Standort hatte.
Ja, genau, das war echt interessant. Also dadurch, dass wir ja so nah dran waren, kamen dann so im Laufe des Vormittags immer mehr Einsatzkräfte und auch Spezialkräfte. Da halt der Standort so prädestiniert war, haben die sich dann erst im Garten aufgehalten und nachher auch gefragt, ob sie in die anderen Wohnungen dürfen, in dem Haus der Ehele Aufregung, weil so viel los war, immer mehr Presse, Leute kamen da auch noch.
Hat man Sie auch um Hilfe gebeten? Ja, indem man gefragt hat, wo kann man denn hier sich niederlassen?
Ja, genau, das war ganz interessant. Also in den oberen Stockwerken war da Presse, also alles, was mit Kamera und Teleobjektiv unterwegs war. Die haben sich oben breit gemacht. Und in den unteren Stockwerken waren dann Polizei und Einsatzkräfte, die dann da versucht haben, auf dem Laufenden zu bleiben. War das Haus immer so ein bisschen zweigeteilt. Ja. War recht lustig zu sehen.
Gab es denn störende Gaffer? Haben Sie das beobachtet, dass Leute dazwischen standen und die Leute noch die Einsatzkräfte behindert haben? Gab es das damals auch?
Ja, überhaupt nicht. Also alles, was man Hausfrauen oder Mütter zu Hause war, die waren damit beschäftigt, zumindest bei uns in den Häusern, für die Leute Kaffee zu kochen und Getränke besorgen und was zu machen. Und
Aber da war nicht wie in so einem schlechten Actionfilm, dass da einer mit einer Strumpfmaske reinkam und einer Maschinenpistole im Anschlag.
Ja, die lagen schon in den Gebüschen und mit ihren Maschinengewehren ja. auch voll angezogen, mit Helm und sowas. Das schon. Ich glaube, heute wäre es wesentlich dramatischer und wesentlich aufgeregt, als es damals war. Einfach weil heutzutage die Medien halt ganz anders. Also, damals hat man bei RTL angerufen und die haben gesagt, ja, okay, wir fahren dann gleich mal los und haben 2 Stunden gebraucht, bis in Gladbeck waren.
Ja, ja.
Wir sind aber nach den 2 Stunden noch reingekommen ins Haus. Ich glaube, das wäre heute undenkbar.
Und da sind wir wieder zurück in der Backstage, heute zum Gladbecker Geiseldrama. Und ich spreche immer noch mit Lars Bizonka, der hat so viel zu erzählen. Jetzt kommt die Version oder die Sichtweise der heutigen Zeit. Und ja, Herr Bizonka, kennen Sie denn, wenn ich fragen darf, Menschen, die später, also nicht jetzt heute unbedingt, aber unmittelbar danach oder Jahre danach unter dieser ganzen Sache gelitten haben, unter diesem Banküberfall, die das lange nicht vergessen konnten? Ihre Eltern, haben die das weggesteckt?
Oh, klar, die Leute, die da weiterhin im Haus leben, die kennen die Situation natürlich und die erinnern sich auch dran und haben ganz viele Fotos von der Zeit noch. Aber jetzt nicht so, dass das so eine Art Trauma oder sowas wäre. Also auch
schon mal gut.
Halt, ne, wenn man dann auf einen Banküberfall oder so zu sprechen kommt. Oder die meisten Leute haben Gladbeck schon mal gehört, können es aber nicht einordnen im ersten Moment. Und dann fängt man an mit Rösner, Segowski, Banküberfall. Und dann erinnern sich die Leute wieder an Gladbeck.
Ja, und demnächst erinnern sie sich wieder noch besser, weil das Ganze ja dann auch als Film wieder noch läuft.
Oh, ersten, ja. Ne?
Ja. Meine Radiosendung, die wird da jetzt, denke ich mal, nicht so die ganze Welt bewegen, aber auch einige tausend. Und die Außenwahrnehmung von Gladbeck ist tatsächlich dadurch verändert worden. Ne? Gladbeck,
Fall, ja.
Gladbeck wird assoziiert mit Bankraub und Geiseldrama oder wurde eine Zeit. Ne? Aber ich habe auch mit anderen Zeitzeugen gesprochen, die sagten, das wäre nach ein paar Jahren wieder abgeflacht.
Kommt immer mal so wieder hoch, so wie jetzt Sikorski entlassen wird oder sowas. Dann ist das nochmal ein Thema.
Ja, ich persönlich kannte die beiden Geiselnehmer nicht genau, aber ich kannte den Typ Mensch aus der Jugendarbeit. Ne? Also im Jugendheim liefen so Gestalten ja auch rum. So ein Auffanglager oft. So, und jetzt gibt es diese Verfilmung. Ne? Nur so eine Meinungsäußerung. Finden Sie das eher gut, dass das im ersten Programm als so quasi Tatort gesendet wird? Oder haben Sie da eine andere Meinung?
Ich bin da echt zweigeteilt. Es kommt immer darauf an, welchen Zweck solche Filme haben. Wenn es jetzt darum geht, die ganze Thematik von damals nochmal aufzuarbeiten, wie sich der Fall entwickelt hat und was daraus geworden ist, wie sich die Medien verhalten haben, gerade da in Köln und in Bremen. Wenn man versucht, das Ganze kritisch zu betrachten und zu beleuchten, glaube ich, ist das nicht verkehrt. Problem hätte ich damit, wenn das rein so eine reißerische Komponente hat. Man versucht da auf Kosten der Opfer versucht, irgendwie Kapital rauszuschlagen, einen tollen Film an den Mann zu kriegen und Gladbeck da in Verruf gebracht wird und die, vor allen Dingen die Opfer nochmal in Verruf gebracht werden.
Und alles wieder von vorne losgeht. Ne?
Genau.
Ja. Ja. Und mit der heutigen möglich technischen Welt, in der wir leben, lässt sich auch alles sehr viel schneller verbreiten und vernetzen. Ne?
Ja, natürlich. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir
nein, also ich habe persönlich den Eindruck, dass die, das sind ja die Tatortleute, die das gedreht haben, ne? Ich persönlich habe den Eindruck, die sind hochprofessionell und die wollen auch keinem was. Aber sie wissen bestimmt, dass man im Öffentlich-Rechtlichen auch immer sehen muss, dass die Leute eine Sendung auch einschalten, ne?
Genau.
Dies, ja. Unter diesem Druck stehen wir hier mit unserer Sendung nicht so sehr.
Ja.
Aber ARD, ne? Und deswegen bin ich genau wie Sie sehr gespannt, wie das dann am Mittwoch bzw. Donnerstag rüberkommt im Fernsehen. Ich bin sehr gespannt. Und ich habe die Hoffnung, dass das so rüberkommt, dass die Leute erkennen, hier wird nicht Gladbeck an den Pranger gestellt, sondern so eine Gesamtsituation des Einzelnen in der Gesellschaft, ne, und wie mit Dingen umgegangen wird, wurde.
Ja.
Das ist so meine Hoffnung, ne? Dass man da auch was draus lernen kann.
Also ich denke,
aus allem, was passiert ist.
Einen von eine relativ starke Selbstreflexion bei den Medien statt, doch so ein Verhalten wie damals, dass man den Leuten dann auch Telefone hinhält und mit denen lecker essen geht, obwohl Knarre an den Kopf gehalten wird, glaube ich, würde es heute nicht mehr geben.
Also wer den Namen Lars Pizonka kennt, der weiß jetzt genau, mit wer hier gesprochen hat.
Genau. Diejenigen, die werden dann wissen, wer ich bin.
Ja, das meine ich aber auch. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ne, tschüss.
Alles klar, tschüss.
Kurz vor Ende der Backstage, die sich heute mit dem Gladbecker Geiseldrama befasste, haben mich noch zwei Meldungen erreicht, die ich hier noch loswerden muss. Zum einen hat sich ein ehemaliger Taxifahrer und alter Kollege von mir gemeldet, der eine ganze Menge Infos über das Vorgehen der Polizei und der Taxizentralen und aller möglichen Institutionen, Presse, in 88 hatte, um das Rennfurt-Nordzentrum herum, die eigentlich bestätigen, dass Schaulust und Medienhype damals, wie übrigens auch heute, nicht gerade zum Opferschutz beigetragen haben. Ja, das war das eine, das kann ich jetzt nur verkürzt darstellen, das bringen wir vielleicht nochmal in einer weiteren Backstage oder Radiosendung unseres kleinen Senders. Und das zweite ist, die Gruppe Sackville Street spielt am 17. März, also in 2 Wochen, um 20.30 Uhr bei freiem Eintritt im Lokal Rosi an der Weberstraße 18 in Gelsenkirchen City. Also für alle Freunde des Irish Folk, Christian Waliszkowski, der jetzt Chris Donovan heißt, spielt mit seiner Gruppe Sackville Street am 17. März 2018 ab 20.30 Uhr im Lokal Rosi an der Weberstraße 18 bei freiem Eintritt. So, das müssen wir jetzt erstmal alles sacken lassen. Die Backstage verabschiedet sich für heute und ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Euer Onkel Jürgen.
Jeder konnte dich tapfer lächeln sehen. Du hast bis zuletzt auf dein Glück vertraut. Die Frage ist, wer hat dich wirklich umgebracht? Du hast diese Straße nicht gebaut. Es war ein Auto auf der Bahn, wo die Entscheidung fiel. Denn seine schicksalhafte Fahrt, sie führte nicht ans Ziel. Da waren Männer auf der Flucht, wollten ein schöneres Leben, doch wurden sie bereits gesucht, konnten sich nicht ergeben. Hielten Geiseln Tag und Nacht, glaubten auf diese Weise, entkämen sie der Übermacht. Ein Opfer starb schon leise. Jeder konnte dich tapfer lächeln sehen. Du hast bis zuletzt auf dein Glück vertraut. Die Frage ist, wer hat dich wirklich umgebracht? Du hast diese Straße nicht gebaut. Sie waren, sagt man, außer Sicht, mit Chance sich zu verbergen. Doch trauten sie ihren Verfolger nicht. Sie wollte noch nicht sterben. Schließlich hob was unbedacht die Polizei die Waffenhand. Ich grüße dich und wünsche dir Glück. Dich hätte ich gern gekannt. Jeder konnte dich tapfer lächeln sehen. Du hast bis zuletzt auf dein Glück vertraut. Die Frage ist, wer hat dich wirklich umgebracht? Du hast diese Straße nicht gebaut. Jeder konnte dich tapfer lächeln sehen. Du hast bis zuletzt auf dein Glück vertraut. Die Frage ist, wer hat dich wirklich umgebracht? Du hast diese Straße nicht gebaut.